Wir sind immer noch in Kolosser, im Kolosserbrief Kapitel 2. Und da werden wir auch heute bleiben. Es geht um Jesus. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, wow, das ist keine große Überraschung, Stefan. Es geht irgendwie andauernd um Jesus. Aber wir werden heute eine Ermutigung bekommen von Paulus, dass es gut so ist und dass es so bleiben soll und auch so bleiben muss. Und dass das sehr, sehr wichtig ist für uns, dass es eben um Jesus geht und um nichts anderes. Wir singen das in diversen Liedern. Es geht um Jesus. Jesus hat es alles bezahlt. Jesus paid it all. Jesus hat das gemacht. Jesus ist der Boss. Er ist unser Boss. Er ist unser Retter, unser Heiland, unser Messias, unser Erlöser. Er ist unser Ein und Alles und alles in einem sozusagen. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Und wenn das anfängt, anders zu werden in unserer Theologie und in unserem Glaubensleben, dann müssen wir einfach wieder zurückkehren zu Jesus. Klingt eigentlich ganz einfach. Ist es eigentlich auch. Es erfordert nur Demut. Die haben wir manchmal nicht. Aber wir starten hier einfach gleich mal in Kapitel 2, Vers 18. Paulus warnt hier in diesem Kapitel, ich lese es doch einfach nochmal hier vor, er warnt die Geschwister, aber gleichzeitig zeigt er auch, wie genial und großartig Jesus ist und warum es sich wirklich lohnt, ihm nachzufolgen, warum es wirklich um Jesus geht und um nichts anderes. Das legt er hier wirklich auf wundervolle Weise dar. Wir lesen einfach mal Kapitel 2 ab Vers 1. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein liebliches Angesicht nicht gesehen haben. Ja, es geht auch hier um Kampf. Paulus kämpft und er wird auch später sagen, ja, das ist auch ein Kampf. Das christliche Leben ist auch nicht immer nur Zuckerschlecken und Heiti-Teiti. Es ist auch wirklich Kampf. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Also wenn Gott ein Geheimnis hätte oder wenn Gott ein Geheimnis hat, dann ist es Christus. Du musst nicht irgendwie groß suchen nach dem Gottesgeheimnis, ja? Es klingt sehr, sehr, sehr interessant, sehr mysteriös. Hat Gott Geheimnisse vor uns? Ja, es ist irgendwie ein Geheimnis. Die Sache mit Jesus ist ein Geheimnis und sie ist auch ein Stück weit verborgen vor Menschen. Menschen können das, kommen da nicht ran, denken, ja, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwie, wie soll ich das glauben? Wie dieser Jesus, ich weiß es nicht. Ja, es ist auch ein Geheimnis, aber es ist ein geoffenbartes Geheimnis. Man kann es erfahren, man kann Jesus kennenlernen, man kann sehen und schmecken, wie gut Gott ist. Und das können wir in Jesus. Das Geheimnis Gottes ist Jesus. Wenn man sagen würde, Gott, was ist dein Geheimnis? Wie machst du das? Was ist dein Geheimnis? Ja, Jesus. Okay. Also, das Geheimnis Gottes, das ist Christus. In dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Also die erste Warnung war in Vers 4. Dies sage ich, damit euch niemand verführe. Paulus hat das Gefühl, die Kolosser könnten verführt werden. Wozu? Sich von Christus abzuwenden. Und deswegen schreibt er jetzt, wird er jetzt ein brennendes Plädoyer halten für Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Und jetzt die zweite Warnung. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Also zweite Warnung, die Kolosser könnten eingefangen werden. Sie könnten verführt werden, erstens. Sie könnten zweitens eingefangen werden, wenn es schlecht läuft. Durch Philosophie. Vers 9, denn in ihm wohnt, und jetzt geht es um Jesus. Jetzt sagt Paulus, Leute, man kann ja philosophieren, man kann ja viel nachdenken, man kann ja viel diskutieren. Man kann ja alle möglichen Gedankenspiele machen, ja, über das Universum und Außerirdische und tralala und was weiß ich. Aber in ihm, aber es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Und man kann dadurch eingefangen werden. Man kann regelrecht durch diese Gedankenspiele, durch diese auch paranoide Wahnvorstellung, sage ich mal, ja, und das ist ganz groß heutzutage, ganz groß. Ich muss nur einmal mein Facebook aufmachen und schon habe ich 3 Verschwörungstheorien vor mir. Ja, hier, wer hat die Twin Towers zusammengeschossen? Zweitens, keine Ahnung, Osama Bin Laden ist ein Jude. Drittens, der Chef von der ISIS auch, so. Ja, und so geht's munter weiter. Ich könnte den ganzen Tag Verschwörungstheorien auf Facebook lesen. Ich könnte mich tierisch aufregen. Ich könnte mich regelrecht darin verstricken, in Angst gefangen werden und einfach nur noch, ja, auf den dritten Weltkrieg warten. Zu Hause zusammengekauert in der Ecke. Aber davon sollen wir uns, wir dürfen uns von keinem dieser ganzen Gedanken, Gebäude und Philosophien, nichts darf uns gefangen nehmen, denn Jesus hat uns gefangen genommen. Wir sind seine Gefangenen. Paulus sagt das auch. Ich bin ein Gefangener von Jesus. Das ist unser Gefängnisboss, sage ich mal. Er ist unser Chef. Er ist der Boss. Niemand hat Anrecht auf uns. Kein anderer Mensch, keine andere Philosophie hat das Anrecht, uns an sich zu reißen und zu binden. Das hat nur wirklich Jesus. Also passt auch, ich sage es auch an euch, passt auf, Leute. Wirklich. Die Welt ist wahnsinnig paranoid geworden in den letzten 20 Jahren. Wahnsinn. Ja, es ist ja auch viel passiert. Und ja, natürlich, es passiert auch viel im Hintergrund. Das will ich ja gar nicht abstreiten, dass wir nicht alles wissen, dass es geheime Machenschaften gibt und so weiter und so weiter. Aber lasst euch davon nicht einfangen, von diesen Ängsten, von diesen Ideen. Wir ruhen in Christus. Wir haben unseren Frieden in Jesus, okay? Das ist unsere Stärke, das ist unsere Kraft. Und wir müssen so daran festhalten, weil, wie gesagt, ich kenne Leute, die sich darin verstricken. Ich weiß, dass das geht, dass man Angst kriegen kann, dass man regelrecht gefangen wird von sowas. Aber jetzt geht's um Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht. Mit ihm, indem er uns alle Vergehung vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war. Und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus hat es Wahrlich, dieses Wort, dieser Satz, es ist vollbracht, den Jesus am Kreuz noch gerufen hat, der ist sowas von wahr. Der ist sowas von wahr. Paulus sagt das hier, das ist sowas von wahr. Ja, es ist vollbracht und zwar hundertprozentig. Und da ist nichts mehr, was du noch tun musst, um gerettet zu werden. Denn das hat alles er, und ich denke, das ist wirklich so betont. Er, Leute, er hat es gemacht. Paulus schüttelt hier die Kolosser und sagt, ey Leute, wacht auf, lasst euch nicht den Kopf verdrehen von irgendwas. Jesus hat das alles gemacht. Also bleibt an Jesus und wendet euch nicht irgendwelchen Sonderwegen zu, die man anscheinend noch gehen muss oder haben muss. Und jetzt die dritte Warnung, so richte euch nun niemand. Lasst euch nicht richten. Also erstens, lasst euch nicht verführen, dann lasst euch nicht einfangen. Und jetzt lasst euch nicht richten. Dazu hatte Jörg auch schon viel gesagt. So richte euch nun niemand, und wirklich niemand. Da kann sonst hier Oberpapst so und so ankommen und sagen, hier, was isst du, Schweinefleisch? Da sagst du, ja, Essig. Denn Speise oder Trank oder Feste, das ist alles in Jesus erfüllt. Das war ein Schatten für Jesus, da hat Jörg ziemlich viel drüber gesagt. Das kann ich nicht so gut wie Jörg sagen. So richte euch nun niemand, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selber aber ist Christus. Selbst diese Feste drehen sich um Christus. Es geht alles um Christus. Selbst diese alten Gebote waren auf Christus zugerichtet. Jesus ist wirklich der absolute Mittelpunkt.
Halleluja.
Genau, Ari, danke.
Halleluja.
Okay, das reicht. Und jetzt Vers 18, und da klinken wir uns jetzt ein. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Um den Kampfpreis. Und das ist die vierte Warnung, wenn ich richtig zählen kann. Warnung Nummer 4, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Das kann man auch ein bisschen anders übersetzen, das ist ein bisschen schwer im Griechischen. Das kann auch heißen, niemand soll euch disqualifizieren oder niemand hat das Recht, euch zu disqualifizieren, euch sozusagen den Kampfpreis abzusprechen, euch sozusagen aus dem Wettbewerb zu nehmen. Ihr seid mitten im Spiel, ihr seid mitten im Lauf und dann kommt irgend so ein Dulli an und sagt, Moment, hier raus, geht gar nicht, nee, weg, raus. So, nein. Ich laufe weiter. Nein, du hast nicht das Recht, mir zu sagen, dass ich nicht weiterlaufen darf. Du hast nicht das Recht, mich rauszunehmen aus dem Rennen, was ich laufe, aus dem Kampf, den ich kämpfe. Ich kämpfe weiter. Niemand. Lasst niemand, oder man kann auch übersetzen, lasst niemand als Kampfrichter gegen euch entscheiden. Und das sind alles so Sachen, so, Leute, lasst das nicht zu. Na, da kommen Leute und wollen uns aus dem Rennen schmeißen. Da kommen Leute, die wollen uns weismachen, dass das so, wie wir das machen als Christen, dass das gar nicht geht. Dass das überhaupt nicht funktioniert. Weil ihr das und das nicht macht oder weil ihr das und das macht. Weil ihr den Sabbat nicht haltet. Weil ihr das und das esst. Weil ihr das und das trinkt. Ihr seid disqualifiziert, Leute. Ihr seid raus. Ende. Und du sagst, nein, ich bin nicht raus. Guck doch, ich bin drin. Ich bin drin. Das packt uns schon, oder? Wenn so jemand kommt, das ballert einen schon an. Ich habe das schon erlebt. Das ballert mich schon voll an. Wenn jemand so voll überzeugt kommt und mir die rote Karte zeigt und sagt, was bist du für ein Christ? Wegen dieser Dinge, ne? Also nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, hier, du hast Pornos geguckt, rote Karte, das geht gar nicht. Und ich sage so, nee. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass jemand kommt und wegen Sünde sagt, Junge, hier, Pause mal kurz. So, ne? Das meine ich nicht. Und das meint Paulus auch nicht, sondern er sagt explizit, wegen solcher Sachen, okay? Es geht um solche. Wegen solchen Sachen soll euch wirklich niemand aus dem Rennen nehmen. Wegen diesen Dingen, über die Jörg sehr viel geredet hat. Was aber super wichtig ist, weil das auch richtig big wird auf Facebook und darüber hinaus. Das ist eine große Bewegung, dieses Hebrews Roots Movement. Ganz starke Bewegung in Amerika, ganz stark. Psalm 119 oder so. Ganz stark aufs Gesetz, ganz stark die Gebote. Ja? Es geht, der Fokus wird ganz stark wieder von Jesus abgerückt, wirklich auf die Gebote. Und dann geht es wieder wirklich um mich und um die Gebote. Und Jesus kommt irgendwann ganz zum Schluss. Ganz, ganz große Versuchung. Also, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Es gibt also diesen Wettkampf. Und das wollte ich noch einmal ganz kurz aufgreifen. Das christliche Leben ist also manchmal wie ein Kampf. Es ist wie ein Wettkampf, wie ein Rennen. Es ist etwas, was manchmal anstrengend ist, wo man manchmal ein bisschen Herzblut reingeben muss, wo man manchmal ja, dabei bleiben muss, sich konzentrieren muss, damit man nicht irgendwie auf die Fresse kriegt. Und ich wollte ein paar Stellen, die uns so ein bisschen ermutigen, einfach mit euch lesen, dass wir in diesem Kampf einfach bleiben. Oder zum Kampf. Kampf ist ja auch so ein Wort, ne? Da denkst du so, wow, 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 Moment mal, so zu Zeiten von ISIS und Al-Qaida und denkst du, wow, Kampf, Christen. Da fühlt man sich irgendwie unwohl, zumindest manche, denke ich. Da will man auch nicht so gerne mit in Verbindung gebracht worden. Christen, Kampf, nee, lieber nicht. Christen sind, was sollen die schon kämpfen? Aber die Bibel sagt ganz klar, doch, wir sind Kämpfer. Zum Beispiel sagt Epheser 6, Vers 12, ihr müsst die Stellen jetzt nicht aufschlagen, könnt ihr aber, Epheser 6, Vers 12 sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das schlage ich jetzt auch gar nicht auf. Das steht da aber. Könnt ihr euch gerne aufschreiben und nachher nachgucken. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten und Mächte der Finsternis. Also Christen kämpfen nicht gegen Menschen. Sie sollen nicht gegen Menschen kämpfen. Sorry. Natürlich haben das Christen gemacht. Und das ist wirklich total krass, weil das widerspricht Epheser so sehr. Denn unser Kampf ist, wie gesagt, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Unser Kampf ist gegen geistige Mächte. Es geht um etwas Geistiges. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden jetzt meine Jungs ihre Schwerter nehmen und kämpfen. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Leute die Köpfe abhauen und dies und das. Nein. Es geht nicht darum, dass wir unser Reich aufbauen, wirklich sozusagen mit Steinen und Mörtel und mit Gewalt und was weiß ich. Nein. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Jesus hat so deutlich gesagt, dass sein Reich sowieso ganz anders ist als die Reiche dieser Welt. Ganz anders. Also, und wir kämpfen eben nicht, wenn, wie gesagt, nur das zum Anfang, ja, nicht missverstehen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalt in der Finsternis. Aber wir kämpfen. Und zwar 1. Timotheus 6, Vers 12, da sagt Paulus an Timotheus, den kleinen Timotheus, der auch manchmal echt entmutigt war, und der war ja auch irgendwie relativ alleine manchmal, oder hat sich so gefühlt, und Paulus musste ihm so ein bisschen motivieren und sagen, hey, Timotheus, bleib dran. Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 11, lesen wir mal. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist unser Kampf. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Guter Kampf, sagen ja viele, ne? Das ist ein guter Kampf. Wir kämpfen für das und das. Gegen die, was weiß ich, Kapitalisten in Frankfurt. Wir gehen auf die Straße, kloppen Polizisten kaputt und die Bank und alles. Und da kämpfen wir mal richtig. Und dann für die gute Sache. Ne? Jeder hat, alles ist ja die gute Sache. Der hat die gute Sache, der hat die gute Sache, ja. Man kann ja sich diversen Leuten anschließen und irgendwo mitkämpfen für die gute Sache. Ja, oder ich fliege nach Syrien und kämpfe für die gute Sache. Ja, für die ISIS oder was weiß ich. Das ist auch eine gute Sache, sagen die. Ja, was ist denn die gute Sache des Glaubens, sagt Paulus. Die Sache von Jesus, die Sache des Glaubens. Und wie gesagt, nicht gegen Fleisch und Blut. Dieser Kampf ist zu lieben. Das ist manchmal so ein Kampf. Das, was Paulus hier in Vers 11 sagt. Strebe nach diesen Dingen, nach Gerechtigkeit zu streben. Mann, was ist das für ein Kampf, dass man selber gerecht ist zu anderen, fair ist und nicht unfair ist. Oder am Glauben festzuhalten, zu lieben, geduldig zu sein, auszuharren, wirklich zu warten auf jemanden. Mann, das ist so heftig, das ist so ein Kampf manchmal in uns drin. Sanftmütig zu sein, wenn wir am liebsten schreien würden oder was auch immer oder gegen die Wand schlagen würden. Echt, einfach zu sagen, Herr, hilf mir. Ich weiß, Sanftmut ist den Sanftmütigen, Herr. Hast du was verheißen? Die Sanftmütigen werden das Land erben. Und nicht die Durchsetzungsstarken. Das ist der Kampf, den wir kämpfen. Der ist hier drin. Der ist hier. In deinem Herzen ist der Kampf, der gute Kampf des Glaubens. Der findet nicht mit Fäusten oder so statt, sondern du kämpfst meistens mit dir selber. Mit deinem Schweinehund, mit deinem Ego, mit deinem Fleisch. Mit all deinen falschen Verlangen, die du manchmal hast. Also, aber kämpf den guten Kampf. Kämpf, Timotheus, kämpf! Gib nicht auf, gib niemals auf. Und 2. Timotheus, da schreibt Paulus es nochmal, einfach ein paar Seiten weiter. 2. Timotheus 4, da sagt Paulus über sich selber und bestimmt auch, um Timotheus zu ermutigen. Ich habe, Kapitel 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Ich habe den guten... Mann, das würde ich so gerne irgendwann mal später sagen können, wenn ich so ein alter Opa bin und irgendwie, was weiß ich, oder irgendwann anders, wenn ich abkrepel, so, hey, ich hab's echt versucht, weißt du, ich hab echt gekämpft, es war nicht einfach. War nicht einfach am Glauben festzuhalten, es war nicht immer einfach treu zu bleiben. Und ich musste auch so stark an diesen Kampf denken, den die Jünger im Garten Gethsemane, erinnert euch mal, kurz vor der Kreuzigung, die Jünger haben gegen den Schlaf gekämpft zum Beispiel. Das war auch so ein Kampf, oder? Kennt ihr das? Autofahren auf der Autobahn nachts und dann wirst du müde, ne? Du hoffst die ganze Zeit, es passiert nicht, aber dann auf einmal kommt es, ne? Und dann kämpfst dagegen an. Aber Alter, wie schwer ist es, gegen Müdigkeit zu kämpfen? Und wie, letztendlich wie aussichtslos, oder? Also eigentlich kann man diesen Kampf nicht gewinnen. Und so kommt es uns vielleicht auch mal in unserem Christenleben hervor, Mann, da sind Dinge, gegen die kann ich gar nicht gewinnen. Aber ich glaube, mit Gottes Kraft können wir gewinnen und überwinden. Aber ich glaube manchmal auch so, unsere Beziehung zu Jesus, unser Glauben an Jesus, der kann so einschlafen. Wisst ihr, wie da bei den Jüngern? So, wir können so einschlafen, unser Glaube, und wir können so einpennen. Und vielleicht ist das sogar der größte Kampf, den wir manchmal, oder der größte Kampf unseres Lebens ist vielleicht wirklich, wach zu bleiben. Also sprich, diese Beziehung zu Jesus am Leben zu erhalten, uns immer wieder zu ihm zu wenden und nicht einfach einzupennen. Zumindest ist es, glaube ich, in meinem Leben mit der größte Kampf. Und wie gesagt, dieser gute Kampf. Und vielleicht fragen wir uns mal kurz an dieser Stelle, ob wir diesen guten Kampf kämpfen. Oder was für andere Kämpfe wir gerade so führen in unserem Leben. Gegen wen wir vielleicht gerade so alles kämpfen. Und ich finde, das muss man sich einfach mal ganz ehrlich fragen. Kämpfe ich gerade wirklich den guten Kampf in meinem Büro, auf der Arbeit? Oder kämpfe ich einen richtig dreckigen, versauten Schweinekampf gegen meine Kollegen? Wisst ihr, was ich meine? So, ist das der gute Kampf, den ich gerade kämpfe, wo ich gerade voll meine Energie reinstecke, meine Ideen und so? Ist das der gute Kampf? Oder ist das ein Kampf gegen meine Kollegen, um Leute fertig zu machen, um Leute rauszukicken, um mich zu behaupten. Bin ich im guten Kampf? Ja, ich glaube euch allen, dass ihr irgendwo kämpft in eurem Leben, auf irgendwelchen Schlachtfeldern. Aber sind das die Schlachtfelder, für die Jesus euch berufen hat? Sind das diese Schlachten, für die er euch vorbereiten will durch seinen Heiligen Geist? Oder sind das irgendwelche schwachsinnigen Schlachten, die ihr euch echt sparen solltet? Und ich mir auch. Kämpfst du gegen die GEZ? Gegen die Rundfunkgebühren? Du hast schon 100 Briefe geschrieben. Wenn du den Namen GEZ hörst, dann kriegst du so einen Hals. Und jeden laberst du eine halbe Stunde zu, wie schlecht die GEZ ist und dass es gar nicht geht, dass man in Deutschland so eine Zwangsgebühr zahlen muss. Und du kriegst schon, man sieht schon die Schlagadern und kämpfst du diesen Kampf vielleicht? Oder kämpfst du gegen die Polizei? Hast du ständig das Gefühl, die Polizei ist total scheiße und jedes Mal, wenn dich ein Polizist anhält, bist du schon total aggro und sauer? Ja, und kriegst so einen Hals. Ist das dein Kampf? Ja? Das ist aber nicht der Kampf, für den du gemacht bist, mein Freund. Und glaub mir, es gibt diese Kämpfe. Das sind aber falsche Kämpfe, die wir führen. Oder der Kampf gegen das Finanzamt. Was soll denn das? Ich musste 800 Euro nachzahlen schon wieder. Ich war kurz davor, die Waffen hochzunehmen. Man denkt so, was, 800 Euro? Wie das überhaupt reinhaut in so einen Haushalt, wenn man eben mal 800 Euro berappen muss ans Finanzamt? Das ist Wahnsinn. Und ich kann jeden verstehen, der gegen das Finanzamt kämpft, auf dem Postwege oder dem schriftlichen Wege, wie dann diese Kämpfe so ausgeführt werden mit Anwälten und Gerichtsverfahren. Über Jahre wird dann gerungen und gekämpft. Oder mit deinen Nachbarn. Kämpfst du mit deinen Nachbarn, ja? Bist du schon so richtig schön im Ringkampf mit deinen Nachbarn, ja? Weil die immer sagen, du bist zu laut und du sagst, nein, ich habe das Recht, laut zu sein oder irgendwas. Ja, ist das dein Kampf? Dann sage ich dir, Freundchen, das ist der falsche Kampf. Du bist im falschen Ring. Du bist in der falschen Schlacht. Geh raus da. Nimm deine Waffen, geh da raus und geh in den echten Kampf, in den Jesus dich geben will. Das sind Scheißkämpfe. Die sollten wirklich weg damit aus unserem Leben. Wirklich weg damit. Haltet mit jedermann Frieden, solange es an euch ist. Das gilt für die GZ, fürs Finanzamt, für die Polizei, für die Feuerwehr und auch für die Nachbarn. Ja, es ist schwer. Ja, es ist schwer. Ja, wir wollen kämpfen. Wir wollen uns nicht alles gefallen lassen. Wir wollen auch mal das machen, was wir wollen. Das ist doch klar. Trotzdem, das sind nicht die guten Kämpfe. Okay, das sind nicht die guten Kämpfe. Sorry, das ist nicht der gute Kampf, den du gerade kämpfst. Oder Hebräer 12. Noch ein letztes zum Kampf. Müsst ihr nicht aufschlagen. Hebräer 12, Vers 4, da schreibt Paulus, im Kampf gegen die Sünde habt ihr noch nicht aufs Blut widerstanden, steht da. Das ist auch so ein Kampf. Der Kampf gegen Versuchung. Das sind die Kämpfe, die wir kämpfen sollen. Wie gesagt, das andere, ja, vielleicht kann man da gewinnen, vielleicht springt Geld dabei raus oder irgendwas. Aber wir als Christen, ich sage nicht, dass ich es nicht verstehen kann, wenn Leute diese Kämpfe kämpfen, die nicht gläubig sind, die Jesus nicht nachfolgen und so weiter. Aber ich finde es nicht so schön, wenn wir als Christen diese Kämpfe kämpfen, weil das sind eigentlich nicht die Kämpfe, für die wir gemacht sind. Und Gott wird uns einen Preis geben. Wieder zurück zu Kolosser. Lasst euch nicht um euren Kampfpreis bringen. Es wird einen Preis geben, so eine Art Siegespreis, so eine Art Trophäe, wenn ihr so wollt. Paulus hat ja schon geschrieben, dieser Siegeskranz, so eine Art Ehrung, Anerkennung, dass Gott sozusagen, Gott wird anerkennen, dass wir in den Ring gestiegen sind, dass wir gekämpft haben. Gott wird das anerkennen, es ist ihm nicht egal. Er weiß, wie es ist als Mensch, das ist hart zu kämpfen, das ist nicht easy zu kämpfen. Und immer wieder hört man auch auf und versagt und lässt sich überwinden und was weiß ich. Aber da gibt es diesen Preis, diese Ehrung. Aber das ist wirklich nur für den guten Kampf und nicht für deine kleinen privaten Kämpfe. Für die wird es wahrscheinlich keine Ehrung geben, sondern eher einen Tadel vom Herrn. Also leg die Waffen nieder. Kämpfen wir den guten Kampf. Da brauchen wir deine Energie. Da brauche ich meine Energie. Gut, und noch ganz zum Schluss 1. Korinther. Ganz zum Schluss 1. Korinther, Kapitel 9. Das ist, ihr kennt die Stelle, die ist aber so schön. Wenn man darüber redet, muss man sie eigentlich lesen. 1. Korinther 9, Vers 24. Und ich lese sie einfach mal aus der Neuen Genfer, weil sie da so schön übersetzt ist. Oh, gibt es gar nicht. Ah, nee, ich bin im 2. Korinther. Lass euch jetzt nicht verwirren, das ist die neue Genfer Übersetzung, die ist ein bisschen anders. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Das war zum Beispiel echt Paulus' Kampf, ne, gegen sich selber. Er würde so, hätte so gerne wahrscheinlich Dinge gemacht. Er war in Versuchung, ne? Er war in diesen Städten unterwegs, ne? Diese krassen Städten, ne? Da ging es echt die Post ab, ne? Paulus sagt, nein, ich kämpfe den Kampf. Okay, für diesen unvergänglichen Siegeskranz. Und jetzt einmal ganz kurz die Offenbarung aufschlagen, Kapitel 2. Und das finde ich so schön, in der Offenbarung, da kriegen wir so ein, ja, da stehen so ein bisschen was, steht was von Preisen, ja, von diesen Ehrungen oder diesen Preisen, die, ja, die da warten auf die Geschwister und vielleicht auch auf uns. Und Kapitel 2, Vers 7, zum Beispiel bei euch steht, wer überwindet, die Neue Genfer übersetzt, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Erstens, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Und jetzt in Vers 11, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Und jetzt Vers 17, dem, der siegreich oder der überwindet, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Und jetzt Offenbarung 2, Vers 26. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die ich auch von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht alles sagen, was das bedeutet, aber das sind auf jeden Fall Preise. Kapitel 3, Vers 5. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Und Vers 12 von Kapitel 3, den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Und Vers 21, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Reich geben, das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Er sitzt zu Rechten Gottes, das haben wir Sonntag gehört. Also, das sind nur so ein paar Sachen. Also, die Preise sind gut. Vers 18 von Kolosser. Also, lassen wir uns von niemanden aus dem Rennen nehmen. Rennen wir weiter, Leute. Kämpfen wir weiter, laufen wir weiter. Lassen wir uns nicht durcheinander bringen. Wir bleiben dabei, wir halten fest. Und jetzt wird Paulus noch zum Schluss konkreter und ich werde das ganz kurz halten. Ja, wer ist das denn in diesem Fall? Wen meint er hier? Wer ist denn so dreist und möchte uns gerne aus dem Rennen zum Beispiel nehmen? Und hier hat er so ein Beispiel. Um den Kampfpreis soll ich niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel. Der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Okay, Engelanbeter, Menschen, die Engel anbeten. Paulus hat eine konkrete Vorstellung in seinem Kopf, welche Leute zu den Christen, zu den Kolossern gehen werden und sie versuchen abzubringen, an Jesus festzuhalten. Und das sind Leute zum Beispiel gewesen, die Engel anbeten. Und ich habe jetzt gerade gesagt, gewesen. Aber man denkt immer so, ja, das war früher. Heute gibt es das vielleicht auch noch. Das sind nur so kleine Grüppchen oder so von so ein paar Esoterik-Freaks, die irgendwie Engel anbeten und so. Aber Leute, das Krasse ist, das ist so big geworden. Das ist so groß geworden. Ich habe das früher nicht kapiert, aber dieses Engel-Movement zum Beispiel in den USA, so big. Leute fahren so ab auf Engel. Engel hier, Engel da. Wirklich, und es gibt Bücher über Bücher über Bücher von Engeln, über Engel. Engel im Regal, Engel im Buch, Engel Poster, Engelfilme, Engel Altäre. Am besten noch ein Engeltelefon, keine Ahnung. Aber Engel werden auch, ja, und es geht so weit, dass Engel angerufen werden. Engel werden angerufen, es wird versucht, direkt in Kontakt zu treten mit Engelwesen. Was wir nirgendwo in der Bibel finden, dass wir das machen sollen. Eher das Gegenteil, wir sollen das eher nicht machen. Das ist gar nicht unser Job. Weil Gott macht das ganze Ding mit den Engeln klar, aber nicht wir. Und dann gibt es direkt Anleitungen, wie trete ich mit meinem Schutzengel in Kontakt und so weiter und so weiter. Es gibt die heftigsten Stories, aber wie gesagt, das ist nicht weit weg. Das ist ganz real heute. Diese Leute gibt es, ja. Also, und auch in Offenbarung 19, müsst ihr nicht aufschlagen, Vers 10, da liest man auch ganz klar, wir sollen keine Engel anbeten. Ne? Wenn das passiert ist, dann haben die Engel immer gesagt, nee, bete mal Gott an, nicht mich, lass mal sein. Ne? Johannes ist vor diesem einen Engel niedergefallen, zum Beispiel. Also, von solchen Leuten, wenn Leute kommen und sagen, ey, du musst die Engel anbeten. So, ja, du und Jesus, immer Jesus, Jesus, Jesus. Du bist ein richtiger Jesus-Freak, ja. Jesus hier, Jesus da. Hast du schon mal probiert, mit Engeln zu reden? Ja, und dann in scheinbarer Demut. Das ist wahrscheinlich so, ja, ich weiß ja, ich bin gar nicht würdig, mit Gott zu reden. Ich rede mit Gottes Dienern. So, weißt du, wie sollte ich mit dem heiligen Gott direkt reden? Das ist gar nicht, das kann ich ja gar nicht. Ich rede mit den Botschaftern Gottes. Und ja, es hat eine gewisse Logik, natürlich, aber durch Jesus und in Jesus können wir zu Gott reden. Und Gott will das und wünscht sich das. Und da brauchen wir keine Engel anbeten, wir brauchen nicht Maria anbeten, wir müssen auch nicht zu Maria beten, wir brauchen der einzige Mittler zwischen uns und Gott, das ist Jesus Christus. Der einzige Mittler, wir brauchen Maria nicht. Gott sei Dank. Maria war eine tolle Frau, wirklich eine ganz tolle Frau. Aber im Himmel ist sie einfach auch eine Frau, eine tolle Frau. Aber sie ist im Himmel nicht der Chef von Jesus. Wirklich nicht. Jesus ist der Boss. Ganz klar. Also von solchen Leuten lassen wir uns nicht verrückt machen. Ja? Lassen wir uns nicht irgendwie aus dem Rennen nehmen. Visionen und grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches. Und jetzt, und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Noch kurz zu den Engeln. Jörg hat das auch gesagt. Der Islam, 2,2 Milliarden Anhänger weltweit, das geht zurück auf eine Engelserscheinung, auf eine Begegnung mit einem Engel. Das hat ja ganz klein angefangen. Aber das ist genau passiert. Ein Mann, ein junger Mann, hat gebetet und dann kam ein Engel an und hat ihm erstmal einen vertellt. Ja. Und dann hat der junge Mann, ja, er war durcheinander und wusste nicht, und der Engel war auch relativ grob mit ihm, hat ihn irgendwie gegen die Wand gehauen und gewürgt und so weiter. Er dachte erst, das ist ein Dämon. Hat er selber, und dann seine Frau, nein, das ist, und prüft das mal. Und dann haben sie sich entschieden, das ist kein Dämon, das war, ist wirklich ein Engel Gottes und er hat wirklich die Botschaft Gottes. Und ja, der junge Mann war natürlich Mohammed und es ist wahnsinnig, was auch daraus entstanden ist. Wahnsinn. Das ist eng. Kontakt mit Engeln und Engelanbetung. Und es geht, und das ist interessant, auch im Islam, nicht festhält am Haupt. Das Christentum sagt ganz klar, Jesus ist das Haupt. Jesus ist Boss. Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Johannes, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist Gott. Ganz klar. Aber alle, und da sollten wir immer stutzig werden, wenn irgendwelche Glaubensrichtungen Jesus degradieren sozusagen, Jesus nicht mehr als Haupt ansehen, wenn es nicht mehr um das Haupt geht, um Jesus als Haupt, als Chef, dann wird es schwierig, dann wird es wirklich schwierig. Und genau das ist ja auch im Islam. Ja, Jesus ist großartig, ne? Jesus ist wirklich toll und Muslime schätzen Jesus und wertschätzen ihn. Er ist ein wahnsinnig toller Prophet, aber er ist eben nicht das Haupt. So, ne? Also, es ist halt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Vers und daran solltet ihr auch wirklich alles andere prüfen, was so gerade auf dem Markt ist. Wenn ihr den Fernseher anmacht, ihr guckt Bibel-TV, ihr guckt God-TV oder was auch immer, ihr guckt diese ganzen krassen Sendungen mit diesen krassen Predigern, ja. Ich denke an Joel Osteen oder Joyce Meyer oder wen auch immer, ne? Ihr guckt das, dann prüft das, geht es da um Jesus, geht es um das Haupt oder geht es eigentlich um Menschen und dass sie ein gutes Leben führen. Prüft das, wirklich, guckt, ob es ums Haupt geht. Wird Jesus als Haupt verehrt? Wird Jesus in den Mittelpunkt gestellt? Meiner Meinung nach bei vielen wirklich eigentlich nicht. Wir hören, viele dieser Leute machen einfach einen guten Ratgeber. Ja? Die könnten direkt ihr Buch stellen, ihr Buch, also in diesen Selbsthilfebüchern. Ihr geht im Buchladen, 100 Selbsthilfebücher. Wie werde ich glücklicher? Wie werde ich dicker, dünner? Wie werde ich fröhlicher? Wie kriege ich meine Ehe wieder hin? Wie kriege ich das wieder hin? Und direkt daneben, warte mal, wie heißt das eine von Joel Osteen? Dieses ganz berühmte Buch, keine Ahnung, How to, was? Ja, You Already Have It, das ist das ganz Neue von ihm. So, du hast es schon eigentlich. Das sind diese so positive Ratgeber, ja, die wollen, und der Joel, der will ja auch die Leute nur ermutigen, das ist ja auch alles interessant, aber es ist menschenzentriert, ja, es ist nicht Jesus-zentriert. Es geht um dich und dass du glücklich wirst. In dieser Welt, in diesem Leben, dass du reich wirst vielleicht oder erfolgreich, ich sage mal erfolgreich, dass du Erfolg hast. Das ist das Nummer eins Anliegen von diesen Predigern, dass du Erfolg hast in diesem Leben. Und es ist eben nicht das, was wir in der Bergpredigt sehen, und es ist nicht die Fokussierung und der Blick auf das Leben danach, wo Paulus sagt, ich weiß, das Leiden in diesem Leben wird gar nicht ins Gewicht fallen, wenn ich in die Herrlichkeit Gottes komme. Nein, das ist Erfolg jetzt. Glück jetzt. Reichtum jetzt. Jetzt und hier. Und wisst ihr, die Leute, die da sitzen und sich das anhören, das müssen gar keine Christen sein. Um diese Botschaften zu hören, muss man kein Christ sein. Das glaubt jeder. Das ist total toll. Super positiv. Super entspannt. Wow, natürlich will ich Erfolg haben. Erzähl mal, Joel. Klar, kann ich mir stundenlang reinhören. Da musst du gar kein Christ sein. Da geht es gar nicht darum, entscheide ich für Jesus, sonst oder sowas nimmt er gar nicht in den Mund. Nee, das nimmt er gar nicht in den Mund. Das ist vergiftet für den. Also lass uns das so ein bisschen prüfen, Leute einfach prüfen, ein bisschen einfach immer gucken so, ne? Wie gehen die mit Jesus um? Spielt Jesus da überhaupt eine Rolle? Geht es um Jesus? Ist er das Haupt oder nicht? Und dann steht hier, wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berührt nicht, kostet nicht, betastet nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Das ist ein bisschen kompliziert. Es geht hier, es ist eine Warnung vor Askese, vor falscher Enthaltsamkeit sozusagen von Dingen, die für uns als Christen aber zugänglich sind. Und man kann sich sehr zurückhalten, man kann sehr enthaltsam leben, wirklich extrem enthaltsam leben, wie so ein Asket, wie gesagt, irgendwo in die Wüste gehen, nur noch Heuschrecken essen und keine Ahnung. Und man kann sich wahnsinnig selbst einschränken und man leidet direkt darunter. Es ist richtig hart, aber das geilt einen richtig auf. Also wisst ihr, was ich meine? Das baut richtig das Selbstwertgefühl auf, dass man das jetzt schafft, dass man so ein harter Typ ist, dass man so fromm ist, dass man das gut macht. Und letztendlich geht es dann auch wieder nur um unser Ego. Also auch das sagt Paulus, nee, es geht nicht um unser Ego, es geht einfach um Jesus. Lass uns an Jesus festhalten. Er hat es vollbracht, er hat alles vollbracht für uns. Lass uns nicht davon abbringen, kämpfen wir den guten Kampf, bleiben wir an Jesus dran. Wirklich. Es klingt so einfach, aber ich denke, wie gesagt, also ich denke, es ist eine wichtige Botschaft auch heute, weil es ist viel da, glaube ich, was uns davon abbringen will, an Jesus festzuhalten. Sagen wir es mal so. Es gibt viele Methoden und, wie gesagt, Ratgeber und so weiter, die so ein bisschen in den Weg kommen wollen zwischen uns und Jesus. Wisst ihr, in diese direkte Abhängigkeit zu Jesus so ein bisschen dazwischen treten wollen und so ein bisschen die Position einnehmen wollen, die Jesus eigentlich haben sollte in seinem Leben. Gut. Jesus, ich danke dir, dass du so großartig bist, Herr. Und Herr, wir wollen einfach weiterlaufen, diesen Lauf, Jesus. Und immer wieder, wenn wir uns irgendwie so ein bisschen abbringen lassen oder wegziehen lassen, Herr, wenn wir unsere eigenen kleinen, dummen Privatkämpfe anfangen, Jesus, die ja echt überhaupt nichts zu tun haben, Herr, mit dem guten Kampf, Jesus, dann vergib uns, Herr, und gib uns Demut, Jesus, dass wir einfach wieder zurück umkehren zu dir, Jesus, und uns wieder auf die richtige Rennbahn sozusagen stellen, auf die richtige Bahn und einfach weiterlaufen, Jesus, und wir wollen uns durch nichts abbringen lassen, Herr, dir nachzufolgen, Jesus, das ist das Wichtigste und Größte für uns, Herr. Ja, dir nah zu sein ist unser Glück. Dir nah zu sein ist unser Glück, Herr. Darin wollen wir auch unser Glück finden, Jesus, und Herr, wir wissen, du hast es vollbracht, Jesus. Wir wollen uns nicht einbilden, dass wir noch irgendetwas tun müssten für unsere Erlösung, um erlöst zu sein, Herr. Wir wollen einfach dir nachfolgen und deinem Willen leben, Jesus, und die Gemeinschaft mit dir genießen, Herr. So, bitte segne uns, gib uns ganz viel Kraft, Herr, dass wir nicht einschlafen in unserem Glauben, Herr, dass wir, wie gesagt, weiterlaufen können, Herr. Es liegen bestimmt noch ein paar Jahre vor uns, Jesus, bitte. Stärke uns immer wieder, erfrische uns immer wieder, Herr. Wir bitten auch für unsere ganzen Geschwister einfach, Herr, und wie gesagt, inklusive uns, Herr, dass wir uns nicht abbringen lassen von irgendwelchen Dingen, Jesus, die dich nicht meinen, Herr. Amen.